Alle reden übers Wetter, wir tun das auch heute wieder mal. Werner, fast 40 Grad war es in dieser Woche und der Sommer ist noch lange nicht vorbei. Wenn du Winzer wärst, mit welchen Gefühlen würdest du im Moment die Wettervorhersage schauen?
Ja, da wäre ich nicht lustig. Ich habe Bilder gesehen, das sieht schon teilweise übel aus, da kriegt man Panik.
Trocken bis lieblich. Weinwissen für alle. Der Podcast mit SWR1 Weinmann Werner Eckert.
Das ist eine neue Episode von Trocken bis lieblich, Weinwissen für alle, dem SWR1 Wein-Podcast. Mir gegenüber sitzt der Weinmann Werner Eckert, ich bin Dominik Bartoschek. Und wir wollen heute ganz ausführlich reden in dieser Episode über dieses derzeitige Sommerwetter. Wir wollen klären, welchen Wein man bei so einer Hitze am besten trinkt. Aber zunächst wollen wir mal gucken, was das Wetter mit den Reben und mit den Trauben im Weinberg macht. Denn das ist ja die Voraussetzung, dass wir irgendwann auch 2022er Wein trinken können. Werner, ich habe zwei Bauernregeln gelesen, lese ich dir mal vor. Die erste, nur in der Juliglut wird Obst und Wein auch gut. Und die zweite, einer Reb und einer Geiß ist es nie zu heiß. Da lese ich so ein bisschen raus, Hitze macht der Rebe offenbar überhaupt nichts aus. 40 Grad wie in dieser Woche, steckt die locker weg. Stimmt das so pauschal gesagt?
Nee, das stimmt so pauschal nicht. Na klar können Reben was ab, wenn man in der Mancha unterwegs ist, also in Zentralspanien, wo 40 Grad ja schon häufiger mal vorkommen und sieht, dass da über tausende Hektar Reben stehen, dann ist schon klar, dass die Rebe das irgendwie kann. Aber lustig findet sie es, glaube ich, auch nicht. Also Reben, das weiß man, haben so einen Wohlfühlbereich zwischen 25 und 28 Grad und den haben wir lange verlassen.
Aber da ist wahrscheinlich Rebe auch nicht gleich Rebe, genau. Oder? Also wahrscheinlich gibt es welche, die können das besser wegstecken als andere, nehme ich an.
Absolut. Also die Rebe, die Sorte ist eine Variable in dieser Gleichung. Dann natürlich die Frage, wie gestalte ich die Rebe? Also habe ich eben eine riesen Laubwand oder mache ich diesen kleinen Johannisbeerbusch, das Gobelet, wie das im Süden eben manchmal ist? Das spielt eine Riesenrolle. Wie mache ich die Bodenbearbeitung? Es spielt eine Rolle, wie ich die Unterlagrebe wähle. Wir müssen ja immer daran erinnern, dass die Reben, die oben die Sorte bestimmen und die Früchte tragen, nicht die Füße der Rebe darstellen. Die werden ja allesamt auf amerikanische Wildunterlagen aufgepfropft, damit sie die Reblaus aushalten können. Und von dieser Unterlage, auch da kann man Züchtungen machen und auch da kann man zum Beispiel das Wurzelsystem beeinflussen, ob es eben mehr Wasser aufnehmen kann oder nicht so viel.
Also es ist individuell schon so ein bisschen unterschiedlich, ja. Wie ein Weinberg die Hitze im Moment wegsteckt. Ja. Aber grundsätzlich, sagst du schon, ist es eher eine Stresssituation für die Rebe.
Das ist es. Also Reben wollen gestresst werden, damit sie gute Weine bringen. Das ist schon richtig, weil sehr viele Stoffe, die nachher Aromastoffe sind, sind eigentlich Pflanzenwirkstoffe, die Pflanze bildet, um sich gegen solchen Stress zu schützen. Also Reben brauchen für guten Wein Stress. Aber es darf natürlich nicht zu viel sein. Und da spielt einmal die Hitze eine Rolle. Also bei 40 Grad stellen die Pflanzen, das tun sie eigentlich immer, die Photosynthese ein. Also da gibt es keine Entwicklung mehr.
Und die wächst dann einfach nicht mehr. Die Traube wird nicht mehr größer. Oder was habe ich mir vorzustellen?
Es ist so, als wäre es zu kalt. Mhm. Also zu warm oder zu kalt ist das Gleiche. Die Rebe macht dicht, um sich zu schützen. Also irgendwann merkt sie, wenn ich jetzt nicht den Stoffwechsel quasi total runterfahre, dann ist hier bald zappeduster. Und das tut sie eben ab der Wohlfühltemperatur, so 28 Grad geht das nach unten, bei 40 Grad ist dann auch schon Schluss. Und das andere ist die Wasserversorgung. Ja, Reben können mehrere Meter, da gibt es unterschiedliche Angaben, es hängt immer davon ab, wie dick die letzten Wurzelchen sind, die man da noch sucht, 6 bis 20 Meter in den Untergrund gehen, ja. Das können sie, aber da muss Wasser sein. Und das ist nicht immer der Fall.
Und was ist jetzt im Moment das größere Problem aus deiner Sicht? Ist es die Hitze oder ist es die Trockenheit?
Beides, wir haben gerade beides. Mhm. Und die Kombi macht es natürlich noch schlimmer. Und man muss noch eines sagen, ein ganz wichtiger Faktor ist auch das Alter der Reben. Mhm. Ich habe schon gesagt, dass die Rebe tief nach unten kann ins Wasser. Aber junge Reben haben so tiefe Wurzeln nicht. Das heißt, gerade neu angelegte Reben, die haben gar nicht viele Wurzeln. Die müssen ja erstmal angehen, die müssen anwachsen. Und in der ersten Zeit ist das extrem kritisch. Und auch junge Anlagen, bis sie mal voll ausgebildet sind, brauchen Wasser. Und die werden sehr häufig jetzt eben bewässert. Also Junganlagen durchzukriegen bei diesem Wetter, Das geht nur mit Wasser. Und selbst erwachsene Anlagen dürfen ja mittlerweile in Deutschland bewässert werden. Das war früher verboten, weil es natürlich auch Masse machen kann. Wenn ich ordentlich Wasser an die Reben kippe, habe ich immer viel Ertrag. Aber jetzt geht es darum, die Reben wirklich überleben zu lassen. Und das darf man.
Ich habe gelesen, dass Öko-Winzer im Moment gar nicht so böse sind über das Wetter, weil die haben nämlich letztes Jahr größere Probleme gehabt, als es feuchter war, da hatten die Pilzkrankheiten. Also jedes, alles Schlechte hat dann auch wieder für andere sein Gutes, höre ich daraus.
Absolut,
oder?
Nicht nur für die Ökowinzer, die anderen, die haben auch gelitten, die haben halt bloß mehr Möglichkeiten mit chemischen Spritzmitteln. Aber das ist natürlich, Bauern jammern immer, heißt es, ja, aber das Wetter ist natürlich nie ganz optimal, das ist doch logisch. Das ist jetzt gut gegen Pilze, das Wetter. Es war relativ trocken die ganze Zeit und extrem heiß. Auch andere Schädlinge breiten sich da nicht aus. Im Wald der Borkenkäfer, in den Reben eben irgendwelche tierischen Schädlinge. Das ist günstig.
Eine Begleiterscheinung dieser Hitzeperioden sind ja dann oft auch Unwetter, Gewitter, Hagel. Wie kritisch ist das für die Winzer? Wie viel Angst haben die davor? Also Obstbauern zum Beispiel haben ja ganz viel Angst vor Hagel. Ist das bei Winzern ähnlich?
Ja, absolut. Mhm. Hagel ist furchtbar. Eigentlich am allerschlimmsten im Frühsommer, wenn es dann die Triebe komplett abhaut. Jetzt ist es erstens nicht mehr so häufig, glaube ich. Und zweitens ist dann auch, sind die Trauben teilweise geschützt durch Blätter. Also, aber natürlich ist das ein Problem. Als Bauer oder Winzer, entweder man gewöhnt sich dran oder man hält den ganzen Sommer die Luft an. Weil natürlich kann jeden Tag irgendwas passieren. Was übrigens noch eine ganz wichtige Sache ist, ist nicht nur die Hitze und die Dürre, sondern auch der Sonnenbrand. Mhm. Also Trauben vertragen auch nicht zu viel Sonne. Und die sind besonders eben jetzt zwischen dem Traubenschluss und dem Weichwerden. Also das ist so langsam. Die einzelnen kleinen Beeren sind jetzt so dick, dass die Traube als solche erkennbar ist. Und jetzt werden die irgendwann dann auch weich. Und da ist eben auch die Sonnenbrandgefahr immens. Und wir haben jetzt eben diese enorme Sonneneinstrahlung gehabt. Ich denke mal, da werden auch ganz schön Sonnenbrandschäden einfach da sein.
Was kann man denn tun? Gegen den Sonnenbrand zum Beispiel. Gibt es ja durchaus Möglichkeiten, glaube ich.
Ja, ne? Ja, das Problem ist, dass man immer im Vorhinein wissen muss, wie es dann nachher wird. Und das weiß keiner. Mhm. Also es gibt die Möglichkeit, eben nicht zu entblättern. Das heißt, möglichst die Blätter dran zu lassen an der Traubenzone, also über den Trauben, die abschatten, weil es dann eben weniger Sonnenbrand gibt. Nur hat das auch spezifische Nachteile, wenn ich nicht entblättere. Also da muss ich immer überlegen, Was ist es jetzt? Und manche entscheiden sich richtig, manche entscheiden sich falsch. Manchmal geht man hin und lässt zum Beispiel auf der Sonnenseite, wenn es die gibt, die Blätter dran über der Traubenzone und nimmt sie auf der anderen Seite ab. Also da muss jeder Winzer einen Weg gehen. Und manchmal merkt man nachher, oh, jetzt besser anders gemacht.
Also auf jeden Fall eine sehr schwierige Situation, damit umzugehen. Aber es wird ja nicht die letzte Hitzewelle geblieben sein. Also wir reden immer wieder drüber, dass der Klimawandel auf den Weinbau natürlich Auswirkungen hat. Was müssen Winzerinnen und Winzer denn tun, um sich auf diese zunehmenden Hitzeperioden einstellen zu können?
Also ich glaube, sie haben es längst internalisiert. Also seit 2003, als sie überrascht waren und wirklich auch teilweise völlig absurd reagiert haben, ist jetzt das schon zum Standard geworden. Wer jetzt auch ausgebildet wurde in jüngerer Zeit, der hat das alles Handwerkszeug mitgekriegt. Und es ist natürlich immer ein Probieren. Ein Winzer hat in seiner Laufzeit vielleicht mit allem drum und dran die Chance, 40 Jahrgänge zu machen. Ne? Und am Ende weiß er am allermeisten, weil er einfach viel mitgekriegt hat. Das ist ganz normal. Deswegen habe ich auch vorhin gesagt, also man kann entweder den ganzen Sommer die Luft anhalten, dann ist man wahrscheinlich tot. Oder man gewöhnt sich dran. Natürlich sind die da auch dran gewöhnt. Die empfinden das jetzt nicht durchgängig als den Katastrophenstress. Jetzt diese wirklich große Trockenheit seit 3 Jahren plus eben die Hitze und diese akute Oberflächentrockenheit, das kann dann schon mal eine Phase sein, wo man Sorgen hat. Das ist auch gut so.
Aber Bewässerung beispielsweise, andere Art des Laubschnitts, das sind schon solche Schritte, auf die wird man sich einfach in den nächsten Jahren einstellen müssen, dass
man
die geht.
Ja, und rumprobieren einfach. Wir haben ja auch schon andere Sorten schlicht und einfach. Wir bauen ja jetzt Sorten an, die früher im Mittelmeerraum heimisch waren. Und das funktioniert ja auch schon mal eine Anpassung. Es gibt noch 2, 3 andere Möglichkeiten. Ich glaube, wir haben mal drüber geredet. Man kann die Weinberge höher am Hang anlegen, wenn es da noch Steigerungsmöglichkeiten gibt. Also pro 100 Meter Höhenunterschied sind es etwa 0,6 Grad Temperaturunterschied. Das wirkt sich auch aus, eine gute Methode. Man kann auf sonnengeschütztere Seiten gehen, also nicht die Südlage, sondern die Nordlage im Zweifel oder eine Südostlage oder eine Nordostlage. Das hilft, um längere Reifeperioden zu kriegen, ohne dass der Zuckergehalt zu sehr in die Höhe läuft und mir dann überschwere Boliden am Ende zur Folge hat. Also, was man auch vielleicht als Weinkonsument lernen muss, ist, dass die heißesten Jahrgänge nicht automatisch die besten sind. Früher haben wir uns gefreut, wenn die mal ordentlich Power hatten. Das kann man eigentlich jetzt jedes Jahr haben. Also diese Cool-Climate-Weine, die durch Fruchtbestechen eine gewisse Filigranität haben, die entstehen eher nicht in den allerheißesten Jahren. Und vielleicht auch ein Punkt ist, wir werden uns bei den Lagen umorientieren müssen. Also die Superlagen an den Steilhängen mit reiner Südausrichtung auf Böden, die sich gut erhitzen. Es ist möglicherweise in der Erderhitzung nicht die Zukunft, sondern eher die Lagen, die kühle Böden haben, die besser Wasser speichern können, wo es einfach ausgewogeneres Wachstum gibt.
Du hast gerade schon angesprochen, worauf wir Verbraucher uns möglicherweise einstellen müssen. Ich weiß, es ist immer zu früh, zu diesem Zeitpunkt schon zu fragen, wie wird denn jetzt der Jahrgang 22? Aber trotzdem mal der Versuch der Frage, wird man denn diese Hitze und diese Trockenheit irgendwie dem 2022er anschmecken am Ende?
Also, wie gesagt, der hinterlässt Spuren einfach, weil vielleicht viele Aromastoffe da sein können, weil dieser Stress eben dazu führt, dass sie gebildet wurden. Hängt natürlich davon ab, wie das weitere Wetter dann auch ist, ob das gerettet wird, ob das zu viel wird und dann, weil große Hitze kann Bittertöne bringen. Wenn es im September immer noch heiß ist bei der Lese, dann bilden sich die Aromen am Ende doch nicht so aus. Also das hängt jetzt von vielem ab, aber das muss bis dato jetzt nicht die große Katastrophe sein.
Also es kann noch viel passieren bis zur Lese. Hoffen wir vielleicht auch auf ein bisschen Regen. Trotzdem müssen wir uns, glaube ich, darauf einstellen, dass wir viel Hitze haben werden in den kommenden Sommer. Und wir wollen jetzt noch drüber sprechen, was es für uns Weintrinker bedeutet. Und dafür hören wir uns zunächst wie immer einen deiner Weinmänner an. Du testest ja seit Jahren jede Woche für SWR1 Weine, deswegen der Name Weinmann. Und wir hören uns hier immer eine Folge an und reden anschließend drüber. Und heute geht es dabei um einen Wein, den du durchaus als geeignet bezeichnet hast für solche Temperaturen wie im Moment.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Genuss ganz nah. Der Weinmann Werner Eckert testet die Tops und Flops.
Da, wo Spanien anfängt, am Mittelmeer, gerade jenseits der französischen Grenze, da kommt seit gut 50 Jahren ein Wein her, der dort unten den Sommer schlechthin verkörpert. Im Anbaugebiet Empordà wird ein leichter Weißer, fast wie ein traditioneller Sekt ausgebaut. Nur, dass die zweite Gärung mit viel weniger Zucker startet und deshalb viel weniger Kohlensäure entsteht. Der Vino de Aúja ist damit ein natürlicher Perlwein und dem portugiesischen Vino Verde vom Atlantik gar nicht so unähnlich. Wir testen den Blanc Pescador. Die wohl bekannteste Marke dieses Typs kostet 5,50 Euro, zum Beispiel bei vinos.de. Der steckt in einer Rheinweinflasche, verziert mit einem Etikett im plakativen Fischdekor, hat einen normalen Kork im Hals und es ist kein spürbarer Druck dahinter, wenn man den zieht. Der Inhalt ist von hellem Grün-Gelb und man sieht auch kaum Bläschen. In der Nase eher kräuterig, hefig, wenig fruchtig und eine Spur stechend, da macht sich die Kohlensäure dann doch bemerkbar. Kräuter, auch auf der Zunge, sehr leicht, schlank und klar, mit deutlicher Säure. Sehr trocken, Minze, Zitrus, etwas Apfelkerngehäuse und damit auch leicht bitter im Abgang. Das Prickeln ist sehr moderat. Was den Italienern der Prosecco Frizzante, das ist den Spaniern dieser Vino de Aúja. Aber der hier ist viel kerniger und weniger charming als der Italiener. Erfrischend und zur gegrillten Sardine. Blanc Pescador bei vinos.de, 5,50 Euro.
Der Weinmann. SWR1 Rheinland-Pfalz.
Du hast einen Vino de Aúja getestet und hast gesagt, der gilt dort als ganz klassischer Sommerwein. Warum? Weil es ein leichter ist oder weil es ein prickelnder ist oder weil es beides ist?
Also genau, weil da vieles zusammenkommt, was auch meinem Verständnis nach so einen Wein ausmacht, den ich gerne im Sommer trinke. Also nicht so schwer, leicht. Prickeln nehme ich da gerne hin. Ich mag sonst nicht unbedingt so Softprickler, aber das ist dann schon angenehm. Eine gewisse Säure, einfach weil sauer nicht nur lustig macht, sondern auch erfrischt. Nicht süß, ich finde im Sommer pappig süß, ganz furchtbar. Und das macht es aus, die Aromatik auch, bisschen Kräuter, bisschen Zitrone, das hat man ja auch im Zweifel im Wasser sogar drin mit ein paar Eiswürfeln.
Also Softprickler hast du es genannt, du meinst also nicht Sekt, sondern eher genau. So in Richtung Perlwein, ja. Prosecco, Frizzante, so in diese Richtung. Also das ist eine gute Idee bei Hitze, wenn es prickelt, denke ich, oder?
Ja, es gibt aber auch viele junge Weine, die noch ordentlich Gärungskohlensäure oder Kohlensäure beim Abfüllen mitgekriegt haben. Also das sind nicht alles explizite Prickler, sondern das sind sehr viele fruchtige, junge Sommerweine, die so ein leichtes Perlen haben. Wie gesagt, das muss man bei einem Wein, der wirklich Anspruch hat, nicht schätzen, aber für den Zweck ist das prima.
Weine mit Anspruch, sagst du, ist in so einer Zeit dann vielleicht auch gar nicht so unbedingt das Richtige, oder? Weil man das gar nicht zu schätzen weiß, glaube ich, wenn es so heiß ist, da will man einfach sich erfrischen und nicht jetzt wirklich den Superwein trinken.
Ja, hängt immer davon ab, wann und wo genau, aber so als Trinkwein auf der Terrasse. Und das versteht man unter Sommerwein ja eher nicht der höchste Anspruch.
Man kann aber ja durchaus auch mal fragen, ob man bei diesen Temperaturen überhaupt Alkohol trinken muss. Was macht die Hitze und der Alkohol mit uns? Also warum ist das nicht unbedingt die günstigste Kombination?
Hitze und Alkohol macht Bong. Leider. Also klar, man muss wirklich drauf achten. Gerade wenn man dann abends zusammensitzt und der Tag so ein bisschen kühler wird, dass man da nicht übertreibt, weil der Organismus hat schon zu tun, der Kreislauf hat zu tun mit dieser Hitze und dann Alkohol da drauf zu kippen, das ist erstmal erfrischend, weil es schön kalt ist, da merkt man es auch gar nicht so und nachher tut es halt wirklich weh. Deswegen gegen den Durst erstmal ordentlich Wasser trinken und zum Genuss und zum Aromatisieren zwischendrin am Wein nippen. Anders geht's natürlich nicht.
Was wären denn alkoholfreie Alternativen beispielsweise? Also wir haben ja immer mehr alkoholfreie Weine, alkoholfreie Sekte. Wäre das was, wo du sagst, ja, bei der Hitze jetzt ist das vielleicht genau das Richtige?
Ja, das passt natürlich sehr schön. Wenn die gut gemacht sind und trocken sind, dann finde ich, ist das natürlich jetzt prima. Dann schön kühlen und dann kann das eine super Nummer sein und dann muss man sich auch nicht so zurückhalten. Das hat natürlich einen Riesenvorteil.
Es ist, denke ich, nicht nur Stress für den Körper, weil man jetzt zusätzlich noch Alkohol trinkt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man den Wein ganz anders wahrnimmt bei so einer Hitze, oder? Also dass sich das Geschmacksempfinden eventuell auch verändert. Ist das so?
Ja, die Sonne spielt da eine große Rolle. Licht und Sonne führen halt tatsächlich dazu, dass das Sinnesempfinden verbessert wird. Also wir schmecken und fühlen mehr bei Sonne und deswegen wirken Weine auch leicht aromatischer zum Beispiel und faszinieren uns mehr als zu anderen Jahreszeiten, wo die Luft grau ist und auch der Wein grauer schmeckt irgendwie. Das ist tatsächlich so, das kann man auch zeigen.
Das war für heute der SWR1 Wein-Podcast Trocken bis Lieblich, Weinwissen für alle. Mein Name ist Dominik Bartoschek und mit dem SWR1 Weinmann Werner Eckert habe ich mich unterhalten über die Hitze und was sie mit dem Wein und mit uns Weintrinkern macht. Wenn Sie Vorschläge oder Anregungen für diesen Podcast haben, können Sie uns eine Mail schicken. trockenbislieblich@swr.de lautet unsere Adresse. Trockenbislieblich in einem Wort @swr.de. Die nächsten drei Episoden stehen thematisch allerdings schon mal fest und ich kann die hier auch schon mal ankündigen, denn wir starten mit der nächsten Episode unsere traditionelle Sommerserie und die heißt in diesem Jahr Ab in den Süden. Da ist es ja bekanntlich noch ein bisschen heißer als hier bei uns. Also Werner, ich glaube, kühlen Kopf bewahren ist ganz wichtig. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.